Der Arvid Fuchs Podcast wird von HazyTech Electronics präsentiert. HazyTech ist ein innovatives Kieler Unternehmen, das eine geniale Lösung hat, um unsere Meere zu schützen. Eine umweltfreundliche Lösung gegen marinen Bewuchs und Fouling, also gegen den Biofilm aus organischen und anorganischen Ablagerungen, den es im Seewasserkühlsystem gibt, am Propeller, am Bug- und Heckstrahlruder und auf allen flüssigkeitsführenden Oberflächen. Diesem Biofilm rücken Sie mit AI-gesteuerter Ultraschalltechnologie zu Leibe. Das schont die Meere, denn Beschichtungen, die Biozide freisetzen, sind nun nicht mehr erforderlich. Die Idee kommt an. HazyTech expandiert gerade und sucht viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hört sich gut an? Weitere Infos gibt's auf www.hazytech.com. Das war Werbung. Jetzt geht's hier direkt zum Arvid Fuchs Podcast. Expedition Ocean Change 2021. Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik. Moin zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Hier spricht Bärbel Fehning. Heute hat Arvid sich wieder gemeldet. Die Dagmar Orn hat Island erreicht und es gibt einiges zu besprechen. Moin Arvid, ihr habt Island erreicht. Welchen Hafen habt ihr genau angesteuert?
Ja, moin Bärbel. Ja, wir sind gestern Abend oder gestern spät Nachmittag sind wir in Seyðisfjörður angekommen. Das ist so ein Hafen, der im Inneren eines Fjordes an der Ostküste von Island liegt. Und das ist hier erstmal ganz nett, aber vor allen Dingen wichtig war für uns hier erstmal, dass wir einklarieren können, also passrechtlich abgewickelt werden und vor allen Dingen wegen dieser Covid-19-Geschichte. Also das nehmen die hier natürlich sehr genau und deshalb durften wir auch zunächst das Schiff nicht verlassen. Und einer von uns, der Simon, der ist auch in Quarantäne. Und also insofern hat sich das alles ein bisschen hingezogen. Aber heute sind wir sozusagen Freigänger und konnten uns frei umgucken.
Das heißt, ihr werdet erst alle ganz genau überprüft, wenn ihr da ankommt?
Also in Island ist das so, dass du dich online anmelden musst. Also und dann und zwar muss das schon rechtzeitig sein und dann kriegst du einen QR-Code zugeschickt und dieser QR-Code, der ist dann eben halt aktenkundig und wird dann gegebenenfalls eingescannt. Und bei uns ist das nun so, weil wir mit dem eigenen Schiff gekommen sind, das ist in dieser Zeit jetzt im Moment ein bisschen ungewöhnlich, auch was die Abwicklung mit Covid angeht. Aber die wussten genau, dass wir kommen, wer wir waren. Ich hatte natürlich von See aus schon so einen Pre-Arrival-Report geschrieben und den per Satellit hier hingeschickt. Also die Coast Guard, die Polizei, der Hafenmeister, der Zoll, alle wussten, dass wir kommen und wer wir sind. Und insofern war die unheimlich nett und kooperativ. Aber sie müssen natürlich auch ihre Bestimmungen einhalten und die besagte zum Beispiel eben halt, dass erstmal keiner an Bord kommen darf, bis eben halt all die ganzen Impfzeugnisse überprüft sind und die ganzen Angaben überprüft sind und einer aus der Crew, der noch nicht geimpft ist, der ist dann jetzt erstmal für 5 Tage, so sieht es jedenfalls derzeit aus, in Quarantäne, aber auch das wurde also alles sehr, sehr nett und sehr, sehr höflich, aber na klar, das ist wie überall, die Bestimmungen müssen eingehalten werden.
Das heißt, der darf überhaupt nicht von Bord gehen dann?
Nein, er muss von Bord, er ist gestern gleich von Bord gegangen und ist jetzt hier in einem Hotel. Das müssen auch also staatlich anerkannte Hotels sein und dort muss er dann eben halt diese 5 Tage bleiben. Eventuell, er wird morgen oder am Montagmorgen nochmal getestet und ist die Frage, ob die Tage auf See als Quarantäne mit angerechnet werden oder nicht. Und auch auf den Färöerinseln haben wir schon einen PCR-Test durchgeführt. Also insofern ist das so eine Entscheidung des entsprechenden, des zuständigen Arztes im Krankenhaus, wo er sich Montagmorgen vorstellen muss. Aber so lange, bis das nicht geklärt ist, bleibt er definitiv in Quarantäne.
Das ist ja ganz schön beschwerlich für euch, ne, durch Covid-19.
Ja, das ist, ich meine, ich mache ja nun seit vielen Jahren Expeditionen, aber mit einer solchen Situation habe ich mich auch noch nie auseinandersetzen müssen. Das ist aber ja nun kein lokales Problem, sondern wie wir wissen, betrifft das letztendlich die ganze Welt und jedes Land hat natürlich seine eigenen Bestimmungen und in Island gibt es wohl derzeit kein Corona-Fall und da möchte man natürlich auch, dass es dabei bleibt und deshalb ist man eben schon sehr genau bei der Einreise. Aber nochmal, es ist überhaupt nicht jetzt irgendwie, dass wir hier auf Ablehnung gestoßen sind oder sonst was, sondern im Gegenteil, die waren unheimlich nett und entgegenkommend und kooperativ. Also dort, wo der eine von uns in Quarantäne muss, da ist sogar der Wirt gekommen und hat ihn mit seinem eigenen Auto abgeholt. Da musste er sich aber auch von der Polizei vorher eine Genehmigung holen, dass er das überhaupt darf. Und also es sind hier ganz strenge Regeln, aber ja, wenn man die einmal durchlaufen hat, dann ist man hier auch völlig frei und man läuft ja auch ohne Maske rum und es ist also, die Cafés sind offen und es ist also ganz nett dann.
Nun bist du ja nicht das erste Mal in Island, sondern du weißt auch nicht, das wievielte Mal du in Island bist. Du bist im Laufe deines Lebens Zeitzeuge des Klimawandels geworden. Merkst du in Island selbst eine Veränderung?
Ja, also das ist ganz interessant hier, wo wir liegen, in Seyðisfjörður. Das ist so ein Fjord, wo links und rechts hohe Berge sind. Und das konnte man auch in den Medien jetzt im Dezember vergangenen Jahres verfolgen. Da hat es hier zwei enorme Erdrutsche gegeben. Und einer dieser Erdrutsche ist wirklich keine 30 Meter von uns hier runtergegangen. Der Liegeplatz, wo wir sonst gelegen haben, der ist zerstört. Und natürlich sind auch alle Häuser und ein Museum und eine Werft hier lagen. Die sind durch insgesamt zwei Erdrutsche hier vollkommen zerstört worden. Und man muss sich also wirklich mal die Dinge angucken. Das ist alles aufgeräumt. Aber mit welcher brachialen Gewalt diese Schlamm- und Erdlawine heruntergekommen ist, das ist schon gigantisch. Und wir haben natürlich auch mit der Polizei und den Behörden, die uns abgefertigt haben, darüber gesprochen. Und die haben gesagt, im Dezember ist das eigentlich immer alles tief gefroren und solide und fest, weil es kalt ist. Und aber es hatte im Dezember an einem Tag etwa so viel geregnet wie in Reykjavik das ganze Jahr über. Also es sind ungewöhnliche Regenmassen runtergekommen, also Extremwettergeschehnisse auch hier auf Island. Und das ist nur ein Beispiel, was man nennen kann. Es gibt dort auch noch ganz andere Beispiele.
Hast du, dadurch, dass du schon so oft in Island warst, hast du ein eigenes Netzwerk in dem Ort?
Also der Hafenkapitän zum Beispiel kennt uns und freut sich immer, wenn die Dagmaren hier reinkommen, weil er sagt, ich zitiere ihn nur, das ist das schönste Schiff, was hier in den Hafen kommt. Das hören wir natürlich gerne, da sind wir auch stolz drauf. Also insofern sind wir hier offenbar ein gern gesehener Gast. Und was das Netzwerk angeht, ja, wir haben natürlich viele Freunde und auch Crewmitglieder, die aus Island kommen, die nicht derzeit an Bord sind. Die Sigga Ragnar, die wird uns ein wenig später dann hier an Bord begleiten. Also es ist schon eine gute Verbindung zu Land und Leuten und wir haben hier viele Freunde einfach.
Und erzählen die Einheimischen auch von Klimaveränderungen, die sie beobachten?
Ja, das ist, denke ich, wie überall auf der Welt. Es gibt da irgendwie so Leute, die sagen, na ja, Klimawandel hat es ja immer gegeben und das wird sich auch wieder ändern. Aber das ist wie eigentlich die Minorität. Und die meisten sagen, na klar, es gibt hier Klimawandel. Und wenn ich zurückblicke, dann haben wir hier Treibeis vor der Küste gehabt im Winter, was von der Arktis heruntergetrieben ist. Das war völlig normal. So etwas ist heute unvorstellbar. Und auch die Temperaturen sind andere. Witzigerweise redet man hier gerade von einer Heatwave, von einer Hitzewelle. Wir hatten gerade mal 13 Grad heute, aber das empfinden die schon als ungewöhnlich warm. Und weiter inland soll es dann aber tatsächlich auch bis so an die 20 Grad wohl gegangen sein. Das ist für die hier ungewöhnlich, aber die Winter sind anders und auch die Stürme sind heftiger geworden, wie uns die Fischer gesagt haben. Also einfach mehr Extremwettergeschehnisse, als das sonst der Fall ist.
Nun zieht es sich dich ja schon immer hinaus aufs Meer. Woher kommt eigentlich diese Sehnsucht nach Meer?
Ja, das, wie Sehnsüchte so sind. Also die kann man rational, glaube ich, nicht immer irgendwie darlegen. Sehnsüchte schlummern in einem. Und ich bin als Kind zum großen Teil auch an der Nordsee groß geworden, weil meine Großeltern dort lebten. Und dieser Blick in die Ferne und dann auch, ja, mein Onkel fuhr zur See damals und wenn ich so als kleiner Knirps zu Hause saß und der von den, ja, seinen Seemannsgarn spann, was ganz klar der Fall war, dann, ja, saß ich da mit leuchtenden Augen und ja, da hat mich irgendwie so, hat es mich gepackt und es war klar, dass ich irgendetwas immer mit dem Meer machen würde und so ist es dann ja auch gekommen.
Warum hat es dich so in die Arktis gezogen oder in den Norden gezogen?
Na, mich haben immer die Extreme schon interessiert, also wie Menschen in den extremen Klimazonen klarkommen, so wie die Tuareg in der Wüste irgendwie klarkommen, so haben mich aber gerade die indigene Bevölkerung im Norden interessiert, aber auch eben diese alten Polarexpeditionen. Also ich habe zu Hause wir haben eine Bibliothek gehabt, wo eben viele Bücher waren, eben gerade auch über die alten Seefahrer von James Cook angefangen, über Fernando Magellan, aber bis eben auch zu den Polarforschern. Und das fand ich unheimlich spannend, also zu lesen, wie Fridtjof Nansen sich in Kombination Seefahrt, Eis und Arktis mit der Fram hat einfrieren lassen. Er hat sich damals von seiner Familie für 5 Jahre lang verabschiedet, ohne zu wissen, ob er überhaupt jemals wiederkommen würde. Allein dieser Wagemut und dieser Pioniergeist, der dahinter steckt und diese Lust an der Aufgabe und sicherlich auch an der eigenen Leistungsfähigkeit, gleichzeitig die Bereitschaft, auch Entbehrung und Trennung auf sich zu nehmen. Das gibt es ja alles nicht zum Nulltarif, sondern man muss ja sehr viel von sich selbst preisgeben und investieren. Und dieses zu machen, das hat mich irgendwie, glaube ich, ja, in seinen Bann gezogen und fasziniert. Und deshalb, ja, so unbedarft, wie man als kleiner Junge ist, sagt man, wenn du groß bist, machst du es auch. Und irgendwie bin ich diesbezüglich immer ein kleiner Junge geblieben, glaube ich.
Super. Wo geht's denn jetzt als nächstes hin?
Na, heute hatten wir schon einen interessanten Ausflug. Und zwar gibt es, in Island gibt es ja sehr viel Geothermie. Also man hat hier ja auch kein Energieproblem, weil man den Dampf quasi aus dem Boden direkt auf die Turbinen leiten kann. Man produziert Strom. Deshalb, man bräuchte das gar nicht für die Bevölkerung. Das sind nur etwa 340.000 Menschen hier, glaube ich. Aber man braucht es eben zum Beispiel für Industriebetriebe, die sich hier ansiedeln, weil sie so energieträchtig sind. Das sind zum Beispiel Aluminiumhütten. Das sind aber auch zum Beispiel diese großen Server von Bitcoins aufwärts und sonst was, die enorm viel Energie verschlingen. Das ist einem gar nicht so bewusst. Und deshalb gehen die nach Island, weil die Energie hier relativ günstig ist. Und wir haben, und das finde ich so interessant, man braucht es eigentlich nicht, aber man hat hier trotzdem mit Wärmepumpen experimentiert. Und wir haben heute, unser Thema ist ja der Golfstrom, gerade eine Wärmepumpe besichtigt, die ihre Energie quasi aus dem Golfstrom aus dem Meer zieht. Man hat also so Kühlschlangen quasi in den Ozean gelegt und damit wird ein dreigeschossiges Gebäude geheizt und zwar Sommer wie Winter perfekt ohne Probleme, wie man uns sagt. Also man ist experimentierfreudig. Man hat hier so ein bisschen irgendwie diesen ja auch diesen Hang mal neue Technologien, obwohl man es gar nicht nötig hätte, auszuprobieren. Und das hat uns wirklich alle beeindruckt. Wir haben dort also eine Führung bekommen und von den Isländern und haben das dort uns genau ansehen können. War eine tolle Sache.
Also seid ihr auch vor Ort immer unterwegs und guckt euch konkrete Projekte an?
Ja, das ist ja eigentlich auch mit die Aufgabe. Also wir möchten ja lernen. Wir möchten ja irgendwie von anderen Menschen und anderen Regionen auch etwas ja abschauen im positiven Sinne. Und ich finde, was mich immer so anspricht, ist so ein bisschen dieser alte Pioniergeist. So bin ich ja auch ein bisschen geprägt worden. Und Pioniergeist aber auch in dem Sinne, dass man bereit sein muss, mal irgendwie neue Technologien anzuwenden. Vielleicht auch nicht immer gleich von Anfang diese Kosten-Nutzungsrechte zu betreiben, sondern einfach mal sehen, funktioniert das und wie kann man damit umgehen. Und wenn ich das heute gesehen habe, also auch in der Nordsee könnte man Wärmepumpen entsprechend installieren oder in der Ostsee oder auch in anderen Seen. Also das funktioniert genauso wie mit einer Tiefenbohrung oder wie mit einer ja, Luftwärmepumpe. Also es gibt ja ganz viele Technologien, die man alle kennt und die man alle hat und man muss sie einfach nur einsetzen. Und das möchten wir ja gerne auch zeigen, dass es nicht nur immer unsere deutsche Lösung gibt oder unseren deutschen Weg, sondern dass man durchaus mal bei den Nachbarn über die Schultern schauen sollte und mal fragen sollte, wie machen die das denn einfach? Also sogenannte Best-Practice-Beispiele, das ist ja so ein Thema, das mich auch schon lange umtreibt.
Super Ansatz. Habt ihr denn jetzt morgen noch weitere Termine oder fahrt ihr weiter?
Nein, morgen haben wir jetzt eigentlich frei. Also da müssen wir auch mal ein bisschen Wäsche waschen und sowas. Also mal ein bisschen um uns selbst kümmern. Und dann wollen wir am Montag dann weiterfahren. Muss mal gucken, wie das Wetter wird. Aber im Moment haben wir wirklich wunderbares Wetter. Auf der Überfahrt war jetzt kein schlechtes Wetter, aber so richtig zäher, dicker Seenebel, wo man die Hand vor Augen nicht sah. Und insofern freuen wir uns jetzt hier, dass wir mal ein bisschen blauen Himmel haben. Und es hat jetzt auch aufgehört zu regnen. Ich kann ja mal rausgehen. Vielleicht sieht man ja noch ein bisschen was hier von den Bergen hinter uns, die schneebedeckt teilweise noch sind. Also eine ganz tolle Kulisse hier in diesem Fjord von Seydisfjörður. Und wir fühlen uns hier sehr wohl. Uns geht's gut.
Super, Arvid. Zu Anfang haben wir so lange über Covid gesprochen. Willst du noch ein bisschen was zu der letzten Etappe erzählen, wie die war? Die ist ein bisschen zu kurz gekommen jetzt, finde ich.
Ja, wir waren das letzte Mal, wo wir uns unterhalten haben, da waren wir in Tórshavn. Das ist ja die Hauptstadt von den Färöerinseln. Und wir sind von dort aus dann nach Klaksvík gefahren. Das liegt genau an unserer Route. Das ist so ein anderer Ort und haben dort nochmal genau das Wetter gecheckt, wie es wird, und sind dann am Mittwoch dort ausgelaufen, Mittwochmorgen, und sind dann eigentlich bei recht ruhigem Wetter Richtung Island gefahren. So furchtbar weit ist das auch nicht. Das sind so etwa 250 Seemeilen, die dort zurückgelegt werden müssen. Es war noch so eine alte Dünung, ein bisschen schaukelig von einem vorher durchgezogenen Sturm, aber wir hatten nun wirklich kein stürmisches Wetter. Insofern war diese Überfahrt ganz ruhig.
Und wann geht's jetzt für euch wieder weiter? Morgen habt ihr einen freien Tag oder einen Waschtag, hast du gesagt?
Ja, und wir wollen uns natürlich hier auch einfach mal so ein bisschen um die Beine vertreten und mal hier ein bisschen ins Gelände reingehen. Wir wollen am Montag weiter, und dann heißt unser nächstes Etappenziel heißt Húsavík. Das ist so eine kleine Ortschaft, die wir sehr gut kennen, weil wir da auch Freunde haben an der Nordküste quasi von Island. Dort hat die Dagmar Horn auch schon mal einen ganzen Winter verbracht und ist dort häufiger Gast gewesen. Da fahren wir auf jeden Fall hin, und dann geht's von dort aus weiter Richtung Ísafjörður. Und wenn wir unterwegs sind, klärt sich hoffentlich auch, wie die Situation mit Covid-19 in Grönland ist, weil das ist auch immer noch eine große Unbekannte, was wir dort dürfen und was wir nicht dürfen. Aber die Grönländer haben angekündigt, dass am kommenden Mittwoch neue Bestimmungen in Kraft treten, und da hoffen alle natürlich, dass die gelockert werden. Also drückt die Daumen, dass das alles klappt.
Also so wie es im Moment aussieht, dürftet ihr gar nicht anlegen, oder wie ist die aktuelle Bestimmung?
An der Ostküste dürfen wir tatsächlich jetzt nicht anlegen. Es gibt dort ja eine Ortschaft Tassilaq und einen Flugplatz, der dort angeschlossen ist. Und alle Flüge dorthin sind gestrichen. Und wer auch als Grönländer von der Westküste dorthin will, muss 14 Tage in Quarantäne und Test machen. Also, und das bei uns geht das natürlich gar nicht. Das wird den ganzen Zeitplan durcheinander schmeißen. Außerdem sind wir 10 Personen und ich weiß gar nicht, ob die so viel Hotelbetten haben da. Man darf natürlich an der Küste langfahren, aber da wir ja auch ein Kamerateam an Bord nehmen werden, auch ein Crewwechsel haben, sind wir natürlich schon irgendwie auf diesen Flughafen angewiesen. Wenn nicht, müssten wir unsere Pläne irgendwie umstellen. Auch das ist eine große Herausforderung, aber auch der werden wir uns stellen.
Na, Arvid, das wird ja spannend jetzt, wie das bei euch weitergeht.
Ja, ich denke auch.
Dann drücken wir euch mal die Daumen und freuen uns darauf, wenn du dich wieder meldest.
Werde ich es gerne machen, Bärbel.
Wenn ihr genau mitverfolgen wollt, wann Arvid Fuchs mit der Dagmar Ohn wieder ablegt, dann geht ihr am besten auf Arvids Website, arvid-fuchs.de. Da gibt es zum einen einen Button zum Podcast, da könnt ihr euch alle Podcast-Folgen nochmal in Ruhe anhören. Und es gibt einen Button zur aktuellen Position der Dagmar Ohn. Und dann gelangt ihr auf die Beluga-Seite. Und das ist die Website, auf der alle wissenschaftlichen Daten, die während dieser Expedition erhoben werden, auch genau eingesehen werden können. Und ich werde mich bald hier in diesem Podcast auch nochmal mit dem Wissenschaftler des Geomar-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung unterhalten, der uns genau erklären kann, welche wissenschaftlichen Daten jetzt während dieser Expedition erhoben werden. Die kann man ja auf dieser Beluga-Seite sehen, aber ich glaube, es ist ganz hilfreich, wenn er uns da nochmal ein bisschen was zu erläutert. Ja, und dann warten wir mal, wie es weitergeht, wann Arvid sich wieder meldet und vor allem von wo. Wenn ihr noch mehr Lust auf mehr habt, dann hört gerne in meinen Nordsee-Podcast rein. Jeden Donnerstag gibt's eine neue Folge und immer stelle ich euch einen Menschen vor, der zwischen Borkum und Sylt am Meer zu Hause ist. Und diese Woche sind wir auf Föhr. Den Nordsee-Podcast gibt's genau wie den Podcast Expedition Ocean Change überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich freue mich, wenn ihr mir eine gute Bewertung da lasst. Also, wo auch immer ihr seid, liebe Grüße und bis bald am Meer.